Herzlich willkommen zum neuen Resolve Podcast, heute aus dem wunderschönen Engadin. Wir sitzen heute in St. Moritz, noch mit sonnigem Wetter. Heute bei mir Maximilian Stamm, herzlich willkommen, danke, dass du die Zeit nimmst für uns. Maximilian Stamm ist Owner von Engel & Völkers in St. Moritz. Wir werden also ein bisschen über die Immobilie natürlich in St. Moritz sprechen, Luxussegment. Aber Maximilian hat auch eine sehr interessante Laufbahn, wo wir auch ein bisschen drauf eingehen möchten. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, freut mich hier zu sein,
zu dürfen. Super. Maximilian, du bist hier aus der Region geboren und aufgewachsen. Du hast aber auch international eine kleine, eigentlich große Runde gemacht. Magst du uns ein bisschen mal erzählen, wie es dazu gekommen ist? Wie ist das auch hier in der Region aufzuwachsen als Kind? Und was hat dich dann schlussendlich ins Ausland gezogen?
Ja, sehr gerne. Das ist tatsächlich ursprünglich Deutscher. Mhm. Denn meine Mutter zu meinem Stiefvater, der St. Moritzer war, als 8-9-Jähriger gezogen und dann das Glück gehabt, hier diese wunderbare Zeit verbringen zu können, im Lyzeum zur Schule zu gehen. Meine Frau nennt es die Skischule. Das ist sozusagen ein Internat an der Skipiste, was natürlich etwas ganz Besonderes ist. Sicherlich auch als Kontext für den ganzen Podcast. Das Engadin, wir reden immer viel von Prime und Luxus und Glitz und Glam. Als allererstes ist es für mich und sicherlich auch das Rückgrat des ganzen Themas hier oben ein Ort von unglaublicher natürlicher Schönheit. Ja. Wir haben auf über 1700 bzw. 1800 Metern Höhe ein sehr untypisch breites Tal mit der konsekutiven Seenlandschaft, was einfach diese unglaublichen Panoramen auf der einen Seite mit sich bringen, die eben in Alten sehr untypisch sind oder wirklich sehr selten zu finden sind auf dieser Höhe. Und zum anderen auch aufgrund der Höhe diese etwas brutalistische Natur mit viel Stein und auch alles, was hier an Fauna gedeiht, hat eine gewisse Brutalität, eine gewisse Härte vom Enzian bis zur Lerche. Das ist alles sehr besonders und das ist für mich auch Teil der großen Faszination und auch Teil dessen, was mich wieder zurückgezogen hat, vor allem anderen, wo wir sicherlich auch noch drauf kommen.
Ich glaube, die Leute so sind auch sehr bodenständig, also nicht so abgehoben, wie man das vielleicht von außen manchmal wahrnimmt.
Auch da ist die Natur etwas, was unglaublich verbindet. Also am Ende des Tages, die Personen, die viel Zeit hier oben verbringen, ist auch wieder diese Naturverbundenheit und die Passion für diese besondere Schönheit ist sicherlich eine der ganz großen Motivationen für alles, was hier oben passiert.
Und trotzdem hast du dich ja irgendwann mal entschieden, die Region zu verlassen.
Ich denke, für jeden ist es irgendwann mal ganz gut, aus dem Tal zu kommen. Und so war es dann bei mir auch für die weiterführende Schulkarriere der Fall. Und wurde dann sehr anglosächsisch geprägt mit Universitäten zwischen England und den USA und dann auch Spanien. Die mich sicherlich sehr geprägt haben. Also mein Wesen ist recht anglosächsisch. Okay. Ich würde auch sagen, dass mein Ansatz zu meiner Tätigkeit als Immobilienberater sehr anglosächsisch geprägt ist. Okay. Ich empfinde immer so, der Nordstern sind tatsächlich die USA. Ich träume es nachts, dass wir auch in Europa zwischen zwei Immobilienagenten die Immobilientransaktionen durchführen könnten.
Okay.
In den USA haben traditionell immer der Verkäufer und der Käufer
einen Agenten,
die am Ende des Tages den Deal strukturieren. Ja. Wirklich Scherz beiseite, ich finde es tatsächlich eine extrem förderliche Struktur, auch im Zusammenhang wiederum dann mit euren Rollen und Resolve, was Finanzierung angeht, was verschiedene Themen angeht, was die Abarbeitung von Themen angeht. Ja. Sind die Emotionalitäten heraus, es bringt einem dazu, dass man wirklich auf den Punkt kommen kann und Deals strukturieren kann. Ich hatte dann aber eigentlich eine familiäre Vorbelastung zu den Immobilien. Mein leiblicher Vater war Architekt und Interior Designer und hat tolle Häuser gebaut in vielen Luxusstandorten und hat mich schon von den jüngsten Jahren irgendwie geprägt, nicht in eine Immobilie reinzulaufen, ohne zu festzustellen, welche Orientierung und was sonst noch so alles so architektonisch und möglicherweise bewertungstechnisch dahinter steckt. Also das war so ein bisschen in meiner DNA. Meine Reise ging eigentlich nach einem Geschichts- und Wirtschaftsstudium erst so ein bisschen in das strategische Marketing. relativ immobilienbefreit, obwohl eben das Thema für mich immer präsent war. Und dann hin zu Luxuskonsumgütern im Endeffekt. Okay. Und vor allem nach dem Master habe ich einige Jahre für eine Beratungsfirma in London gearbeitet und habe mich ganz spezifisch auf Luxuskonsumgüter, also von den großen Konglomeraten, aber auch spannende Projekte in den Auktionshäusern und verschiedene andere Themen gewidmet. Wie jedes Beratungsunternehmen haben wir uns natürlich auch so ein bisschen um die Öl- und Tabak- und Alkoholindustrie gekümmert. Das muss man so ein bisschen mitnehmen. Habe dann sehr viel Internationales mitgenommen, tatsächlich in Asien, Südamerika, Projekte für diese Firmen geführt. Immer auf einem relativ hohen strategischen Ebene, aber eigentlich immer um Konsumentenkohorten und andere Fragen zu beantworten. Dann kamen die Kinder, die ersten Kinder waren für mich gleich Zwillinge. Okay. Dann ging es darum, sich zu settlen und, ja, und nicht mehr irgendwie 3 Monats Jobs in Indien, Vietnam oder Chile anzunehmen, sondern sich zu orientieren. Und dann war eigentlich so ein bisschen die Überlegung, in welche Richtung kann es gehen. Und dann ist tatsächlich für mich so ganz strategisch Engel und Völkers als Unternehmen aufgepoppt, wo diese zwei Welten so ein bisschen zusammenkommen. Auf der einen Seite die Luxuspositionierung der Brand, und auf der anderen Seite das Thema Immobilien, was eben mir doch sehr nah war. Und hatte dann auch die ein oder anderen Kontakte in dem Unternehmen und hatte die Möglichkeit, auf ein sehr spannendes Thema direkt zu kommen. Das war damals die Restrukturierung des Themas Private Office. Es gab ein fokussierte Gruppe von Agenten innerhalb des Netzwerks in Premium-Standorten, die miteinander schon das Private Office formiert hatten. Also Dienstleistungen gegenüber Ultra-High-Net-Worth-Kunden und den Zusammenschluss darin. Aber aufgrund des massiven Wachstums des Engel- und Völkers-Netzwerks mit dem Franchise-System ist das Ganze so ein bisschen unter die Räder gekommen in seiner alten Form und wurden dann mandatiert, dieses neu zu konzipieren, sodass es franchise-freundlicher und mehr integriert aufgebaut werden kann, und durfte das dann erst als beratend und dann als Head of Business Development ins Unternehmen einführen. Habe dann auch die EMEA-Head-Position des Private Offices übernommen für einige Jahre, was wirklich sehr, sehr spannende Aufgabe war. Sehr eng mit den nordamerikanischen Märkten zusammengearbeitet, aber auch von Dubai die ganzen europäischen Märkte dieses Netzwerk innerhalb des Netzwerks aufbauen dürfen.
Okay.
Dienstleistung innerhalb des Netzwerks war dann Zeit für mich, Verantwortung zu übernehmen, wirklich in einem Markt. Aufgrund meiner anglosächsischen Belastung habe ich dann die sehr, sehr spannende Aufgabe übernommen, England in UK, Engel & Völkers in UK und London zu positionieren, was wir auch einige Jahre sehr erfolgreich in der Form gemacht haben, als dass wir einen spannenden und erfolgreichen Nukleus aufgebaut hatten. Und dann kam uns, kann man nicht anders sagen, das Labour Government so ein bisschen in die Quere. Okay. Fokus war ganz klar auf den Non-Doms.
Was ist das?
Non-Doms ist eine Tax-Structure, die es in UK gab, dass man sozusagen resident but not domiciled, das ist eine besondere Tax-Structure, also ein bisschen, was die Italiener dann übernommen haben, was viele Ausländer genutzt haben und damit im Endeffekt auch unsere Kundenkohorte war.
Ja.
Dann haben wir gemeinschaftlich mit dem Board und Permira entschieden, den UK-Case ein bisschen einzufrieren, beziehungsweise nicht wirklich mehr großartig wachsen zu lassen. Und dann habe ich mit viel Glück und Gesprächen innerhalb des Headquarters in Hamburg dann diese unglaublich herausfordernde und ehrenvolle Aufgabe bekommen, das Franchise hier übernehmen zu dürfen. Und so sitze ich nun hier seit fast 3 Jahren, seitdem ich die Lizenz übernommen habe und eigentlich so zu Ende 24 voll in die Rolle rein rotiert.
Spannend, spannend. Sehr gut. Ich glaube, vom Ultra-High-Net-Worth-Kunden hast du hier wahrscheinlich auch genug. Das heißt, du bist so perfekt ausgestattet. Ich glaube nicht, dass viel Glück im Spiel war, sondern ich glaube, das ist ein super Match. Wie funktioniert denn der Markt im Speziellen? Was suchen Käufer oder Interessenten in St. Moritz? Was sind das für Kunden? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also man muss ganz klar segmentieren. Es gibt doch verschiedene Echelons, und wir versuchen auch mit meinem Büro, mit dem Engel & Völkers Standort hier und den 4+1 Agent wirklich den gesamten Markt abzudecken. Wir empfinden, dass sich doch das ein oder andere Dienstleistungsökosystem extrem auf dieses Top-End der internationalen Ultra High Net Worth irgendwo fokussiert hat. Mir ist es wahnsinnig wichtig hervorzuheben, dass wir auch für Einheimische und Vermietungen und das alles abdecken. Am Ende des Tages hat jede größere Stadt irgendwo ihren Zweitwohnsitzmarkt. Ich würde es mal sagen, München, Kitzbühel, London hat die Cotswolds. So. Aber dann gibt es immer noch so die Ausreißer, die also nicht nur der Zweitwohnsitzstandort einer größeren Stadt sind, sondern tatsächlich so Global Hubs.
Ja, genau.
Und da muss man sagen, Lobitz, ganz eindeutig
mit der
nein, Kategorie.
Absolut, ja.
Ich spare jetzt einen großen Exkurs in die Historie von St. Moritz und wie es das the Birthplace of Wintersports und Wecken von Herrn Badrutt im Kulmhotel, die den englischen Gentry hochgebracht haben und wie das alles zustande kam. Aber diese Geschichten kann man sich ja anderswo zu Gemüte führen. Es ist sehr, sehr spannend und es ist tatsächlich so. Luftkurort wurde einer der ersten Wintersportorte, nicht ohne Grund. Bedeutet also, um zur Frage zurückzuzirkulieren, es ist tatsächlich neben dem, dass wir immer noch einen Gros aus den Unterländern, Schweizern, den Norditalienern und den Süddeutschen haben,
die auch Engländer, dachte ich auch, und Russen und
es ist genau
ja, doch
in die Richtung geht's, aber ich würde schon sagen, dass die ein paar Autostunden entfernt sind, machen schon immer noch eine große Kundengruppe aus.
Okay.
Ja. Also es ist immer die Frage, reden wir über Anzahl Kunden oder über Dollar Volume Budget, das ist dann verändert sich noch
mal. Es hat
50% der Kundschaft sind tatsächlich der Schweizer, Deutschschweizer sind Süddeutsche und Norditaliener.
Ja, okay.
Und dann eben, um zum Punkt zu kommen, du hast es schon rausgekitzelt, wird es extrem international.
Ja.
In der Form, als dass eben sehr, sehr viele Engländer, lustigerweise auch historisch Griechen, Middle East. Wir erleben jetzt, dass sehr, sehr viele Brasilianer St. Moritz für sich entdecken und Teil ihrer Sommerferien sozusagen, die sehr lang sind, von Dezember bis Februar, im Januar fliehen der Hitze und hier hochkommen. Klima ist sicherlich auch ein gutes Thema noch gleich. Also bedeutet, sehr internationale Kundengruppe und ich würde sagen, verschiedenste Stufen. Also wenn wir den einheimischen Markt mal auf die Seite lassen, haben wir natürlich hier auch gewisse Restriktionen, was den Erwerb von Zweitwohnsitzen bzw. Ferienimmobilien angeht. Ausländer haben die Möglichkeit, bis 200 Quadratmeter mit gewissen Ausnahmesituationen sogar ein bisschen mehr zu erwerben. Und somit sind diese Zweitwohnsitz-Apartments in besserer Lage, eine Commodity oder ein Produkt, was unglaublich hohe Seltenheit hat und damit einfach auch einen wirklich unfassbaren Wert erreicht hat.
Ja.
Ich habe mit großem Schmunzeln letztens gelesen, wo die Blick eher relativ breit über die teuerste Wohnung der Schweiz am Elgeriesee bei 14 Millionen Franken auf der Titelseite schrieb und musste doch etwas schmunzeln, wie schlecht das doch irgendwo recherchiert war. Denn das ist vollkommen klar, da bewegen wir uns hier in anderen Gefilden sozusagen. Und da ist es dann eben auch so ein Moment gekommen, wo wir fast schon so der klassischen Immobilienbewertung uns hinaustransferieren in Sphären, wo es eher um Produktkategorien geht. Und so ist es eben, dass wir hier dann tatsächlich relativ schnell in Filden sind, in Gefilden sind, die sich in Monaco und Hongkong Sphären bewegen. Die UBS hat's fundamentiert. In ihrem letzten Global Luxury Report schreiben sie davon, dass St. Moritz mit 52.000 Durchschnittsfranken pro Quadratmeter der teuerste
Standort der Schweiz.
Durchschnitt. Ja, so schreiben sie es tatsächlich in diesem Report. Ich habe es vor dem Podcast nochmal angeschaut. Witzig, ihre Finanzierungsbasis ist nicht ganz da, wo
sie überhaupt nicht
das ein Projekt ist. Ich würde auch sagen, dass das tatsächlich jemand in einer großen Euphorie irgendwo verfasst hat, denn das sehen wir nicht. Wenn man sich, es ist der Luxury Report, also ich gehe davon aus, dass sie einfach wahrscheinlich mit einem Asterix unten alles ausklammern, was nicht sozusagen dieses Ultra Prime ist. Und dann würde ich sagen, gehen ich und meine Kollegen damit dann auch wiederum auch mit. Also es ist tatsächlich so. Und dann ist man tatsächlich eben in einer Sphäre und natürlich auch in einer Kundengruppe, die recht schmal ist. Und wir reden dann auch bei den meisten Käufern aus internationaler Herkunft von nicht einem Zweitwohnsitz erwerb, sondern meistens von einem Dritt- oder Viertwohnsitz erworben wird. Versuche meine Kunden immer daran zu ermahnen, dass wenn man nicht 6 bis 8 Wochen wirklich plant, hier oben zu sein, dass man sich überlegen sollte, in einem Markt wie diesen und einem Umfeld wie diesen eine Immobilie zu erwerben. Aber oftmals ist es tatsächlich gerade genau ungefähr knapp für diese Zeit.
Nee.
Und damit sind wir in einem global vergleichbar unfassbar spitzen und wirklich nur für die vermögendsten Personen vorgesehenen Markt. Ja. Und wenn wir dann noch den Bogen weiterspannen und dann über die 3, 4 ganz besonderen Villenlagen sprechen und die Opportunitäten dort, dann wird's noch mal spitzer, wo wir wirklich Käufer sehen, die bereit sind, für größere 2-stellige Millionenbeträge Baustellen zu erwerben und dann im Endeffekt das Projekt zu starten. Genau. Wiederum aber auch mit einem gewissen Rechtfertigung. Oftmals sind es diese Lagen, wie zum Beispiel der Soretta-Hang, in seiner besten Form so, dass man eben genau diesen Blick über die 3 Seen hat, mit den Lerchenwäldern auf der Seite und den wunderschönen Bergen, Rosaccio und La Marnia, die einfach, um wieder zum ersten Punkt zurückzukommen, einfach Orte der absoluten besonderen natürlichen Schönheit sind und so eben sehr, sehr selten sind und eigentlich 24 Stunden ein unglaubliches Kino oder eine unglaubliche Kulisse einbereiten.
Wie sehr ist es auch die Community, die irgendwo so die Preise treibt? Also vollkommen einverstanden. Ich bin heute mit dem Motorrad angereist, gestern und über die Pässe, und es ist natürlich unglaublich eindrucksvoll. Und trotzdem kann das ja vielleicht gar nicht alles sein, sondern ich glaube eben, der Besitzerkreis ist sehr exklusiv. Das hat sicher auch einen Einfluss auf die Preise, oder wie siehst du das?
Sicherlich, absolut. Ich denke, das Wintersportgebiet, das am meisten Versatilität bietet. Es ist sehr, sehr breit. Es ist ein exzellentes Skigebiet. Ja. Muss man nicht drüber reden. Der Hardcore-Skifahrer würde mir jetzt noch ein paar andere Resorts wahrscheinlich an den Kopf werfen, wo man sagen muss, sind spitz, wenn man rein ums Varianten Skifahren oder Speed-Skifahren nachdenkt, möglicherweise noch spannender. Aber eben jetzt kommt die Kombination. Die Qualität des nordischen Skifahrens, die ganzen anderen Eissportarten, der einzige Cresta Run der Welt, also Skeleton mit offenen Kurven. Etwas, was total besonders ist und eben auch einen englischen Club-Spirit mit sich bringt. Den es noch 2, 3 Mal gibt mit sehr exklusiven Skiclubs, mit sehr exklusiven Nachtclubs. Was den Ort sicherlich besonders macht und auch ein gewisses je ne sais quoi irgendwo hineingebracht hat mit den vielen renommierten Personen, Gunther Sachs, Gianni Agnelli. Yeah. Das ist natürlich, Dinge, die sich jetzt in der Zeit des Instagrams unglaublich kulminieren und ein gewisses MeToo irgendwo mit sich bringen. Und das ist auch komplett verständlich.
Ja.
Ich scherze manchmal so ein bisschen, dass das Engadin oder St. Moritz so ein bisschen den Ibiza-Moment hat, der barfüßige Hippie, der in den 80er, 90er Jahren in Ibiza glücklich war und eine wunderbare Zeit hatte, hat sich in den 2000ern auch auf einmal umgeschaut. Ja, und sagt, okay, was ist hier los? Es ist Stau und Parkplatz und ich bekomme meinen Tisch nicht mehr und musste sich auch so ein bisschen umorientieren. Scherz beiseite. Es ist sehr spitz, die Saison. Es sind vielleicht einen Monat oder vielleicht ein bisschen mehr als 4 Wochen übers Jahr verteilt, in denen es hier wirklich so kulminiert. Aber es ist in einer gewissen Weise schon so. Also so dieses verschlafene Skidorf, wie ich es aus meiner Jugend kenne. Und dann sagt man mal am Abend, Mensch, wir haben Lust und wir gönnen uns etwas Besonderes und gehen in die Cesarvelia und machen ein tolles Abendessen. Ist nicht mehr ganz so einfach. Also heute muss man im September fragen, ob man am 27. Dezember noch einen Tisch bekommt und der neue Tischregime ist 6 Uhr abends oder 9 Uhr abends und um 8.45 Uhr wird man dann auch gebeten zu gehen. Das sind schon Veränderungen, die irgendwo einschlagen, aber es ist auch super positiv. Neue Veranstaltungen wie The Ice, was wahnsinnig eingeschlagen hat, wo wirklich auf einer Ebene von Qualität von Classic Cars hier im Winter gezeigt werden, wie es, glaube ich, im Winter komplett einzigartig ist. Aber auch für den Sommer sind wir wirklich auf einem Konkursniveau, das wirklich Weltklasse ist. Die Themen, die es schon länger gibt, aber auch da ist natürlich wahnsinnig viel Besonderheit drumherum. Also das Polo on Ice, wenn man jetzt andere Schneefeld-Polo-Turniere vergleicht, haben natürlich nicht diese Kulisse. Das ist einfach was ganz Besonderes. Und von daher ist es auch totally fair, dass dieser Instagram-Moment irgendwo hier eingezogen ist und dass das sicherlich den Platz ein bisschen verändert hat. Die Besonderheit ist, man macht morgens auf, man hat, glaube ich, 25 plus Nischen-rated Restaurants, die einem zu Füße liegen sozusagen und unglaublich viel Auswahl, unglaublich viel Varietät. Im Sommer 2 Golfplätze. Also ist das Ganze ist auch sehr, sehr positiv sozusagen für alle, die hier existieren dürfen.
Ist immer noch sehr winterlastig oder merkt man irgendwie ein bisschen einen Shift auch zur Sommersaison hin oder was, weil du vorher auch das Klima angesprochen hast, was ist deiner Meinung nach so die Entwicklung zu erwarten?
Jetzt werde ich wahrscheinlich von vielen meiner Kunden und Einheimischen gerüffelt, dass ich dieses Thema anspreche. Nein, Scherz beiseite, der Sommer gewinnt ungemein dazu. Es ist, alle Megatrends sind irgendwo erfüllt. Es ist Natur, es ist Freiheit, es ist in einer gewissen Form nicht überlaufen. Frisches Wasser, kühle Luft, tolles Essen. Diese Themen sind in jedermanns oder sind irgendwo modern geworden. Ich glaube, so dieses am vollen Strand in Saint-Tropez zu sitzen mit der Methusalem Champagner in der Hand, ich weiß gar nicht, ob die nächste Generation das irgendwie noch so richtig spannend findet. Ja. Und ich denke eher, dass es die E-Bike-Tour hier oben mit dem Kajak rauszugehen oder mit dem Pferd oder die Golfturniere oder whatever, irgendwie tatsächlich mehr in dieses kontemporäre Mindset passen. Und das ist natürlich hier oben extrem erfüllt. Es ist eben tatsächlich noch so ein bisschen ein Geheimnis. Also wir sehen dieses Jahr nicht mehr ganz so geheim. Das Palace Hotel hat Ende Juni eröffnet und hat die längste Saison, glaube ich, die sie seit vielen Dekaden hatten. Fast einem halben Jahr geöffnet. Das ist zwar ein bisschen jetzt so ein Testballon, aber ich denke, es zeigt sich, dass es jetzt schon erfolgreich ist. Ja, also die Sommersaison ist sehr, sehr spannend. Man trifft auch mal wieder mal Leute, die man eigentlich jetzt nicht hier erwarten würde, die eher im Winter kamen, die einem dann aber berichten von den Temperaturen in Südeuropa und sagen, wenn wir schon was haben hier oben und so. Und das also wird sich immer mehr fundamentieren. Wir hinken sicherlich einem Ortig-Staat noch hinterher als Ganzjahresstandort. Es gibt immer noch so wirklich so 2 Luftmonate, Mai, November, mit einer gewissen Gerechtfertigung, weil es ein bisschen der Schneeschmelz und Schneemonat irgendwo ist. Uns fehlt auch so ein bisschen die internationale Schule, die wirklich von jung anfängt und durchgehend geht. Aber es tendiert dazu immer mehr und mehr. Also viele Kunden von uns nutzen den Standort St. Moritz als Mittelpunkt des Lebens und verbringen 7 bis 9 Monate hier im Tal. Und das ist in einer gewissen Form doch ein Novum oder beziehungsweise ein Trend, der sich in den letzten Jahren abzeichnet.
Trotz Schneesicherheit. Also das ist ja auch ein Aushängeschild, denke ich. Und trotzdem entwickelt sich die frühere Nebensaison echt immer mehr zur Hauptsaison.
Absolut. Die Höhe ist, wie gesagt, kommen wir auch wieder zum Ursprungspunkt zurück, ist diese besondere geografische Situation. Bringt eben auch Schneesicherheit, genau, noch dazu einfach ein fantastisches Skigebiet. So viel Schnee brauchen die gar nicht. Ja. Skifahren kann man hier immer gut. Ja. Und ich meine, dieses Jahr, glaube ich, haben an die Bergbahn sogar am Korvac gesagt, wir müssen noch lange nicht zumachen, so ungefähr.
Okay.
Vormittags hätte man auch noch bis in den Juni fahren können.
Ja. Wahnsinn. Ja. Okay, spannend. Vielen, vielen Dank, Maximilian. Zum Abschluss vielleicht ganz kurz, die Region, die du vertrittst, Weingel und Völkers, also wenn Interessenten, egal ob Kauf oder Verkauf von Immobilien, auf dich zukommen können? A, was ist die Region, die du vertrittst? Also es ist, glaube ich, nicht nur St. Moritz, sondern auch ein bisschen Nachbargemeinden. Und B, wie erreicht man dich? Wo finden wir dich?
Man findet mich hoffentlich recht leicht. Das sollte kein Problem sein. Hoffentlich wahrscheinlich auch irgendwie über diesen Podcast.
Verständlich.
Die Region, die meine Lizenz ist, ist das Oberengadin.
Man hittet sein Netz an und gibt bis zur italienischen Grenze.
Da haben wir jetzt nicht so richtig drüber gesprochen. Das ganze Oberengadin ist ein Ort dieser natürlichen Schönheit. Mhm. Und jedes Dorf hat seine eigenen Charakteren. Mhm. Und sind auch irgendwo ihre eigenen Standorte. Also ich denke, wir haben ganz Spitzkunden, die auf den Standort Stampf zum Beispiel zugehen, was noch so ein richtig schönes Engadiner Dorf ist. Interessantes Thema, also dieses Chalet ist ja per se kein Engadiner Thema. Also das ist etwas, was neu dazugekommen ist. Die eigentliche typische Immobilie hier ist das Engadiner Bauernhaus, das Engadiner Farmhaus. Wo wir ganz, ganz tolle architektonische Projekte unter anderem von Norman Foster gesehen haben, diese Bauhäuser ausgebaut haben und fantastische Architekturdenkmäler sind mittlerweile, die eben eher in diese Richtung zwischen Stramf und Zurz und Bever und Lapunt. Dann kommen wir so ein bisschen so dieses St. Moritzer Ökosystem zwischen Pontresina, Cellerina bis nach Chamfer über St. Moritz, was so ein bisschen so sein eigener Markt ist, obwohl wir natürlich auch komplett verschiedene Charaktere in Pontresina oder Semaren zu St. Moritz haben, aber dennoch ist es so ein bisschen so ein. Und dann geht es die Seen hoch, Silvaplana, Sils bis nach Maloja. Was auch wieder so komplett ein eigenes. Also da berate ich immer wahnsinnig gerne geht auch ganz spezifisch auf Kundenwünsche ein. Die Täler, die noch so aus hinaus wachsen, das ist dann wirklich, verändert sich das Ganze sehr, sehr schnell, ganz massiv. Aber sicherlich auch spannend. Und ansonsten sind wir natürlich als Marke Engel & Völkers und vor allem mit einem sehr eng gestrickten Private Office Netzwerk, von dem ich jetzt auch Teil sein darf, nachdem ich es aufbauen durfte, mit meinen Kollegen in der ganzen Schweiz immer sehr, sehr gerne für jeden und für jede Frage und Anfrage da.
Super. Danke dir, Maximilian.
Herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte.